Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern Union.
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die 7. Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Herzlich willkommen zu unserem Geschichtspodcast und niemals vergessen, in dem Daniel, hallo, nach Cottbus.
Hallo.
Und ich, Sebastian, wieder in der Uckermark sitzend, euch alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des 1. FC Union Berlin und seiner Vorgängervereine erzählen. Und Daniel, jetzt frage ich dich, ich war das letzte Mal dran, erinnerst du dich noch, was ich dir das letzte Mal erzählt habe?
Ja, du hast mir eine Geschichte sozusagen aus dem Interregnum der Union-Geschichte erzählt. Es die SG Union über Schöneweide eigentlich nicht mehr so richtig gab, aber noch bevor der 1. FC Union gegründet wurde. Aber als noch Leute versucht haben, diese Tradition aufrechtzuerhalten und fortzuführen und das bei der DDR-Sportführung und auch der Politik der DDR nicht so gut ankam und sie dafür gemaßregelt wurden.
Ja.
Die Affäre Zimmermann hast du es genannt.
Genau, die Affäre Zimmermann, genau, relativ direkt nach dem Mauerbau. Und für die damals Beteiligten der SG Union über Schöneweide ging das ja persönlich noch relativ glimpflich aus. Ja, die haben halt das bekommen, was wir Rotlichtbestrahlung dann genannt haben. Und also, oder du nennst es Maßregeln, aber es war halt kein Gefängnis oder irgendwie. Schlechter ging dagegen die Geschichte aus, die ich dir heute erzählen möchte. Und jetzt fragen sich natürlich viele Leute, warte mal, der Fiebrich hat da letzte Woche schon eine Geschichte erzählt, jetzt schon wieder. Warum, Daniel?
Weil man natürlich für solche Geschichten auch Recherchezeit braucht. Und ich arbeite ja hier bei so einer Zeitung in der Lausitz und da ist diese Woche leider großer Personalnotstand ausgebrochen, sodass ich den freien Tag, den ich eigentlich eingeplant hatte, um die Folge zu recherchieren, canceln musste. Und deswegen konnte ich diese Woche keine Folge vorbereiten, oder in diesen zwei Wochen, und muss dir deswegen danken, dass du so flexibel warst, da einfach einzuspringen, sodass wir unseren Rhythmus beibehalten können und jetzt nur aus dem Takt quasi sind, aber das kennen wir auch schon aus dem Stadion, dass manchmal Leute aus dem Takt klatschen oder singen oder so.
Oder vom Drachenbootrennen. Ich kenne da jemanden, der auch nicht im Takt ist, nämlich ich. Aber das, genau, also ich habe ja immer so eine Liste schon an Geschichten aus der Geschichte des 1. FC Union, die ich gerne irgendwann erzählen möchte, und manche brauchen schon ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und manche weniger, und das war jetzt eine Geschichte, wo ich ganz viel im Prinzip auf die Vorarbeit einer anderen Person setzen konnte und wusste, dass ich da im Prinzip selber nicht so viel mehr machen musste. Die war quasi fertig und musste die nur noch unterschreiben und dachte halt, alles im Dienste der Hörer und natürlich auch im Dienste der Lausitzer Rundschau, für die du arbeitest.
Und der Hörerinnen.
Und der Hörerinnen natürlich auch. Und jetzt erzähle ich dir mal die Geschichte, die nämlich schlecht ausging. Sie handelt nämlich davon, wie ein Spiel, nämlich ein Derby gegen den BFC Dynamo im Jahr 1970 die Karriere von Union-Verteidiger Klaus Korn beendete. Dazu einfach mal kurz vorneweg so ein bisschen die Karriere von Klaus Korn bis 1970. Klaus Korn wurde am 12. Mai 1942 geboren, spielte im Juniorenalter so bei der BSG Einheit Weißensee und bei Vorwärts Berlin. Und über die BSG Motor Weißensee kam er 64 zum TSC Berlin. TSC Berlin, ist dir sofort klar, ist ein Vorgängerclub des 1. FC Union Berlin und weil nämlich die Fußballabteilung ab 66, also die Fußballabteilung des TSC Berlin ab 66 den 1. FC Union Berlin bildete. Klaus Korn hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und stand deshalb nämlich 1968 nicht im FDGB-Pokalfinale gegen den FC KZ Jena, von dem wir ja wissen, dass es der einzige Titelgewinn des ersten FC Union war, was tatsächlich tragisch ist, weil das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, ich kenne so alle aus der 68er-Elf, habe natürlich aber auch immer nur die so ein bisschen im Kopf, die tatsächlich beim Finale gespielt haben. Klaus Korn halt im Finale nicht dabei gewesen wegen Verletzung, hat aber die vier Pokalspiele davor mitgespielt und damit auch quasi einen riesigen Anteil an diesem Pokalsieg. 1969, also Union ist ja nach dem Pokalsieg abgestiegen in der Saison drauf. Das ist nicht nur dem ersten FC Nürnberg gelungen. Und 69 spielte er dann halt in der DDR-Liga, ne? Die zweitklassige Liga in der DDR. 29 von 30 Ligaspielen und war auch somit im direkten Wiederaufstieg in die Oberliga beteiligt. Und zur Saison 1970-71, um die es jetzt geht, spielte Klaus Korn also wieder mit dem ersten FC Union Berlin erstklassig und wechselte allerdings von der Innenverteidigerposition auf die Linksverteidigerposition. Und das wird noch ein bisschen wichtig werden. Mhm. Soweit Fragen?
Außer wie beweglich und linear einsetzbar er war und ob das quasi gut gepasst hat mit der Linksverteidigerposition statt der Innen.
Es gibt keinen Taktikblock aus den 70ern und 60er Jahren über den ersten FC.
Ja, schlimm.
Ja. Das Derby gegen den BFC Dynamo. So, also am 10. Spieltag der Saison 70-71 kam es halt zum Spiel von Union beim BFC Dynamo. Und das war der 28. Oktober, ein Mittwoch. Und das Spiel wurde 14.30 Uhr im Sportforum in Hohenschönhausen angepfiffen und ging 1:1 aus. Soweit so wahnsinnig unspektakulär. Also Mittwoch 14:30 ein Spiel anzusetzen, das macht man dann auch schon, um bestimmten Sachen auch aus dem Weg zu gehen. Union führte 1:0 durch das Tor von Meinhard Uns und in der 85. Minute kam der BFC Dynamo durch einen Elfmeter zum Ausgleich. Und ab dann eskalierte die wahrscheinlich sowieso schon ein bisschen hitzige Partie endgültig. Und es gibt nicht so, also es gibt schon Augenzeugenberichte, aber ich lasse jetzt erstmal die neue Fußballwoche vom 3. November 1970 dazu erzählen. Die schreibt nämlich, warum ist Union-Trainer Ulrich Prüfke beim Strafstoß aufs Feld gerannt? Warum hat der BFCer Frank Fleischer nach einem geahndeten Foul so aufbrausend reagiert? Wieso glaubte Unions Peter Pera, Schiedsrichter Bader beleidigen zu können? Wieso hat sich Unions Wolfgang Ruck um den Sportgruß gedrückt? Sportgruß war damals üblich nach dem Spiel. Das Übliche, ihr kennt es vielleicht noch aus Thorsten Matuschka-Interviews, ich kenne es noch von meinem Ringertraining früher, also das einfache Sport frei.
Ja, oder so ähnlich auch nach vor Fußballspielen in irgendwie irgendwelchen Jugendmannschaften, wo man sich ja auch bei dem Gegner bedankt, da halt noch mit ein bisschen anderem Hintergrund und Inhalt. Aber ja, genau. Das Ritual kennen wir ja auch heute noch.
Genau, das gibt's auch heute noch. Und Klaus Korn sagte im Interview mit Matze Koch zu dem Spiel, nach dem Abpfiff sind wir alle zusammen unter Gebrabbel vom Platz gegangen. Meine Mitspieler Peter Pera und Rainer Ignatschak waren auch involviert. Aber den BFC hat nur meine Bemerkung oder Beleidigung interessiert. So, also was ist da jetzt wirklich passiert? Und dazu hören wir nochmal Klaus Korn selbst. Es war während des Spiels, lange vor dem Elfmeter zum 1:1. Der BFC-Spieler, um den es ging, war rechts außen Ralf Schulenberg. Er hat mich provoziert. Und ich habe kämpferisch dagegen gehalten. Fußballerisch war der Schulenberg ein linker Hund. Das wusste jeder in der Oberliga. Und ich war auch kein Feiner. Wir haben uns ganz schön behakt. Ich habe Stasi-Schwein zu ihm gesagt. Vielleicht ein- oder zweimal. Das haben weder die Zuschauer noch der Schiedsrichter gehört. Schulenberg teilte dies nach dem Spiel offensichtlich gleich Manfred Kirste mit, dem damaligen Clubsekretär des BFC Dynamo. Clubsekretär ist einfach der Clubchef. In dem Fall also der, die Geschicke dort leitet in dem Club. Dieser Sekretär teilte Klaus Korn nach eigener Aussage im Kabinengang dann mit, dass er wohl nie wieder Fußball spielen würde, also direkt nach dem Spiel. Und das stimmte im Großen und Ganzen, aber überraschenderweise spielte Klaus Korn sein 57. Oberligaspiel gegen Stahl Riesa noch danach am 18. November. Beim darauffolgenden Spiel, Heimspiel gegen Hansa Rostock am 28. November, taucht er allerdings nicht mehr auf, steht aber noch im Schema der Aufstellung im Programmheft, ist aber nicht mehr im Kader. Geschrieben wird darüber auch nichts. Es werden lediglich Sperren gegen die drei Unionsspieler Rainer Ignatschak, Peter Pera und Klaus Korn erwähnt. Und in der Hinrundenbilanz der neuen Fußballwoche ist zu lesen von Disziplinlosigkeiten einiger Spieler. Sie führten zu Sperren, in einem Fall, in Klammern Verteidiger Korn, sogar zum Ausschluss aus dem Club. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Und in der Zwischenzeit gab es eine Verhandlung vor dem Sportgericht. Das hieß natürlich damals nicht so, sondern es hieß beim Deutschen Fußballverband der DDR, hieß das Rechtskommission des Deutschen Fußballverbands der DDR. Und die Verhandlung fand am 27. November 1970, also genau einen Tag vor dem Heimspiel gegen Rostock, statt und dauerte von 14 Uhr bis 17.10 Uhr. Ich weiß das alles so genau, weil das Protokoll dazu in der Stasi-Akte von Klaus Korn zu finden ist. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Das Urteil wurde dann 18.40 Uhr gesprochen, also anderthalb Stunden nach der Verhandlung. Und anwesend waren während der Verhandlung, und das fand ich bemerkenswert, insgesamt 35 Personen. Davon, und die Verhandlung soll öffentlich gewesen sein. Ich weiß nicht, was für eine Öffentlichkeit das war. Auf jeden Fall war es keine Medienöffentlichkeit. Und 10 von diesen Personen waren vom 1. FC Union Berlin dabei und 8 vom BFC Dynamo. Verhandlungsführer war Karl-Heinz Benedix. Den kennt man eigentlich nicht im Normalfall, aber der war von 1954 bis 1989 Vorsitzender der Rechtskommission gewesen und auch bekannt für sehr, sehr viele Urteile, die einige Karrieren beendet oder zerstört haben. Zum Beispiel die von Günther Jimmy Hoge und halt vielen anderen. Also im Prinzip eigentlich war er an, würde ich mal jetzt glatt behaupten, auch wenn das vielleicht historisch jetzt nicht bewiesen ist, würde ich sagen, an jedem Fall, wo Spieler dann delegiert wurden, meinetwegen zur NVA oder sie halt gesperrt wurden, weil sie möglicherweise wechseln wollten und sonst wie Sachen, weil sie gesperrt wurden, weil sie vielleicht das Land verlassen wollten. Daran wird er wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit immer beteiligt gewesen sein, wenn er von 1954 bis 1989 dieses Amt innehatte.
Ja. Und auch wenn man in so einer Konstellation so ein Amt so lange innehat, sagt das ja auch schon ein bisschen was aus an sich.
Ja, also die DDR war ja nicht konstant gleich, also hat sich über die Jahre ja auch immer wieder ein bisschen gewandelt, also auch in Schärfen und Unschärfen, das kennt man ja aus so Perioden, die dann Tauwetter genannt werden in der Sowjetunion, und da hat er sich gehalten in dieser Zeit. Das ist erstaunlich und andererseits wiederum nicht erstaunlich, weil zum Beispiel der DTSB-Chef, also Deutscher Turn- und Sportbund, Manfred Ewald, war ja auch ähnlich lange dabei. So, ich konzentriere mich jetzt aber in dieser ganzen Verhandlung. Wir könnten da jetzt viel über alles Mögliche noch erzählen, was da zur Sprache kam, aber ich würde mich jetzt gerne nur auf die Vorwürfe gegen Klaus Korn und nicht gegen die anderen Union-Spieler oder Offiziellen konzentrieren, weil sonst haben wir ganz viele Namen, ganz viele verschiedene Geschichten dabei. Und lassen uns bei Klaus Korn bleiben, damit wir in dieser Geschichte so stringent vorankommen. Also gleich 4 Spieler vom BFC Dynamo gaben an, Beleidigung von Klaus Korn gehört zu haben. Er soll nach dem Zweikampf zu Fall gekommen sein und seinen Mitspieler wutentbrannt "Du Stasi-Vieh" zugerufen haben. Korn hat diese Anschuldigungen laut Protokoll zurückgewiesen, kann sich aber nicht an die genauen Äußerungen erinnern. Er will aber weder Stasi-Vieh noch Dynamo-Schwein gerufen haben. Wie wir aus seiner eigenen Aussage von vielen Jahrzehnten später wissen, war es ja Stasi-Schwein. Also es stimmt schon, weder Stasi-Vieh noch Dynamo-Schwein. Also, aber das ist, glaube ich, eine Petitesse, weil hier geht es ja nicht darum, irgendwie herauszufinden, ob jemand was gemacht hat oder nicht, sondern es ist ja eine politische Verhandlung gewesen und auch ein politisches Urteil dann am Ende. Also ein Vertreter von Union spricht für Korn und sagt, Korn ist ein bewusster Staatsbürger, er hat eine gute politische Grundhaltung und sollte schon Kandidat der Partei werden. Und dieser Vertreter Unions nennt oder bezeichnet die Vorwürfe des BFC als politische Verleumdung. Kandidat der Partei, weiß ich nicht, weißt du, was das bedeutet?
Ich würde es interpretieren als jemand, der einen Antrag gestellt hat, in die Partei aufgenommen zu werden.
Genau, also man konnte nicht einfach Mitglied werden. Man musste erstmal Kandidat werden und sich bewähren. Also das heißt, nicht wie das heutzutage üblich ist, man geht zu einer Partei und wird dann Mitglied, sondern man wird dann, muss sich erstmal bewähren. Und ja, quasi und
die Partei ist natürlich eher die SED, ich glaube.
Ja, natürlich. Gerade erwähnt, also, okay, das Entschuldigung, ist das richtig? Ja. Das ist ein guter Hinweis. Ja. Natürlich, es geht nur um die SED in dem Fall. Vom DFV-Generalsekretär kassiert der Union-Vertreter daraufhin eine Rüge für, in Anführungszeichen jetzt, oder Quatsch, Zitat, unkritisches Verhalten. Interessant ist, dass Union von den
Das finde ich interessant. Also erstens natürlich da die Wortwahl wieder lustig im Sinne von strange, dass ausgerechnet für diese kritische Aussage gegenüber dem BFC für unkritisches Verhalten kritisiert wird. Aber auch, dass plötzlich überhaupt ein Vereinsvertreter dann so äußert, das haben wir in der Episode, die wir letzte Woche vor zwei Wochen gemacht haben, haben wir gehört, wie irgendwie alle Beiträge, die dann zumindest irgendwie überliefert und zitiert wurden, sehr linientreu waren. Also dass da überhaupt quasi Dissens stattfindet, finde ich schon interessant.
Ja, müssen wir aber jetzt kurz, ganz kurz Quellenkritik. Das letzte Mal war es ja aus der Berliner Zeitung, also einer logischerweise wie alle Medien in der DDR einer staatstreuen Zeitung, einem staatstreuen Medium, das wiedergegeben hat Sachen. Und was woraus hier jetzt zitiert wird, ist ja ein Protokoll, was ja gar nicht für die Veröffentlichung bestimmt war. Und wir wissen auch nicht, wer der Vereinsvertreter war, weil das ist ein Protokoll, was aus der Stasi-Akte von Klaus Korn, also da mit beilag. Und diese Akten, wenn man sie bekommt, haben halt den Nachteil, dass die Namen größtenteils geschwärzt werden, obwohl das in dem Fall völlig egal gewesen wäre. Aber da, man muss halt den Regeln der BSCU, also der Stasi-Unterlagenbehörde, nachkommen. Und da gilt halt auch das. Und deswegen wissen wir nicht, wer die Person war, die das gesagt hat. Vermutet wird, dass es Günter Mieles war. Der damalige Clubchef von Union und heute Ehrenvorsitzender des 1. FC Union Berlin.
Kann man sich vorstellen.
Ja, also klingt jetzt plausibel erstmal. Kann aber trotzdem auch eine andere Person gewesen sein. Wir wissen es nicht. Und warum wir es nicht wissen, erzähle ich am Ende nochmal. Die Vorwürfe gegen Klaus Korn hat Union erst in der Verhandlung erfahren, denn der Bericht des BFC ging nur an die Rechtskommission des DFV. Das heißt, Union hatte gar keine Möglichkeiten, sich vorher damit zu befassen, was da auf sie zukommt oder nicht zukommt. Das ist tatsächlich auch interessant. Und dieses Urteil gegen Klaus Korn lautete dann ein Jahr Sperre für jeglichen Spiel- und Sportverkehr, also genau bis zum 26. November 1971. Und außerdem erhielt Union die Auflage, einen Vereinsausschluss von Klaus Korn zu prüfen. Und die Entscheidung darüber musste Union anschließend dem DFV vorlegen. Der Theorie nach, jetzt, und das ist jetzt wirklich theoretisch, hätte Union Klaus Korn nicht aus dem Verein ausschließen müssen. Aber ich würde sagen, dass wir davon ausgehen müssen, dass der politische Druck auf die Clubführung um Günter Mieles so groß war, dass es wahrscheinlich kaum eine andere Option gab. Korn sagte dazu später, also ich glaube 2014 im Interview: Ich weiß nicht, wie Günter Mieles wirklich gegenüber dem DFV aufgetreten ist und ob man sich so etwas überhaupt erlauben konnte. Man kann darüber jetzt aus meiner Sicht spekulieren. Ich finde es aber auf jeden Fall besonders perfide, dass man diese Entscheidung auch noch Union überlassen hat, obwohl wir alle uns ungefähr das Klima vorstellen können, in dem diese Entscheidung zu treffen war. Und wenn man die, wie soll ich sagen, wenn man die Entscheidung dann wiederum dem Deutschen Fußballverband vorlegen musste, die man getroffen hat, war klar, dass die nochmal kontrolliert werden wird. Und wenn die dann halt nicht dem Gusto entsprach, also das heißt dem Vereinsausschluss, kann man sich vorstellen, dass es vielleicht nochmal zusätzliche Nachteile für den Verein gehabt hätte oder auch für die Clubführung persönlich. Insofern, also ich finde es ein bisschen perfide, passt aber irgendwie auch so in das ganze System hinein. Was man noch sagen muss, seit dem 30. November dann, war Klaus Korn kein Leistungssportler mehr beim 1. FC Union Berlin. Es hätte theoretisch, und das ist jetzt wirklich auch nochmal Theorie, die Möglichkeit gegeben, nach einem Jahr zurückzukehren, nach dieser Sperre. Mhm. Das ist nicht passiert. Und da ist auch die Frage, ob das eine echte Möglichkeit war oder nur eine theoretische Möglichkeit, weil der Karl-Heinz Benedikt, der Verhandlungsführer und Vorsitzender dieser Rechtskommission beim Deutschen Fußballverband, hat am Abschluss ja auch noch gesagt, dass er beiden Clubs nahelegt, wieder gut zusammenzuarbeiten und sich zusammenzusetzen, wie diese Zusammenarbeit vonstatten gehen kann. Was absurd hoch drei ist natürlich, also wenn man die Realität betrachtet und wahrscheinlich auch wirklich nichts weiter war als so ein pseudosportlicher Text, der aber mit der Realität, aber auch mit den politischen Wirklichkeiten nicht so viel zu tun hatte.
Hm. Und also abgesehen von den ganzen umliegenden Bedingungen ist es ja auch rein praktisch gar nicht so einfach, wenn man irgendwie Leistungssportler war, das dann jahrelang nicht ist, sich ja dann auch irgendwie um anderweitig um sein Leben kümmern müssen, so dann wieder Leistungssportler zu werden, nachdem man ein Jahr lang gesperrt war, ist ja grundsätzlich schon nicht so einfach.
Richtig. Aber ich erzähle gleich noch, wie es dann auch weiterging. zu dem Verfahren ist noch zu sagen, es wurden ja auch andere Union-Spieler und Offizielle gerügt oder bestraft in dem Verfahren, aber niemand in der Härte, wie es Klaus Korn getroffen hat. Und es wurde kein einziger BFC-Spieler bestraft. Und wir wissen ja aus der neuen Fußballwoche, dass es jetzt keine einseitige Angelegenheit war in diesem Derby. Gut. Klaus Korn ist danach zu einem Anwalt gegangen, der soll ihm aber geraten haben, die Sache auf sich beruhen zu lassen und dass er Glück haben solle, Glück gehabt habe, dass er nicht ins Gefängnis gekommen ist. Und das mit dem Gefängnis ist wahrscheinlich auch so ein Grundmotiv von Klaus Korn. Das hat er auch später gesagt. Er wollte auf keinen Fall ins Gefängnis. Und ich finde, das lässt sich umso besser verstehen, wenn man weiß, dass seine Frau ab 1961 eine 10-jährige Haftstrafe wegen Republikflucht absetzen musste, was echt hart ist. Und außerdem gab es eine polizeiliche Anzeige gegen Klaus Korn auch noch in der Sache, wegen mündlicher Hetze und Staatsverleumdung. Aber laut seiner Akte aus dem MFS konnten nur aufgrund von Zeugenaussagen keine strafrechtlichen Maßnahmen gegen ihn eingeleitet werden. Das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, weil da bin ich halt wieder an so einem Punkt, wo ich denke, das ist vielleicht auch wieder so Quatsch, den Leute in so Akten reingeschrieben haben damals, um sich oder vor ihren, also um sich besser darzustellen oder gegenüber ihren Vorgesetzten Ruhe zu haben. Denn theoretisch, ich kenne mich jetzt nicht im Strafrecht der DDR aus und schon gar nicht in diesem ganzen politischen Strafrecht, aber gerade Zeugenaussagen sollten ja ausreichen, um ein Verfahren anzustrengen. Und wir wissen ja alle, dass auch die Realität oder die Nachweisbarkeit von Taten überhaupt nicht relevant war, um dann halt auch strafrechtliche Urteile zu fällen in der DDR. Also insofern ist das ein bisschen merkwürdig, aber er hat ja Glück gehabt. Also der ist da um eine strafrechtliche Maßnahme quasi um Gefängnis und andere Sachen drumherum gekommen.
Aber und du hast gesagt, dass die Haftstrafe gegen seine Frau war von 1962?
61.
61. Ja. Aber das ist ja an sich schon bemerkenswert, dass durchaus üblich, dass eben das private Umfeld für solche in Anführungszeichen politischen Vergehen auch mit haftbar gemacht wurde, in gewisser Weise zumindest.
Ich kenne die Details jetzt nicht. Also
ja, aber dass er es in dieser Situation überhaupt in die ja doch grundsätzlich erstmal privilegierte Position, dann Leistungssportler zu sein, noch kommen konnte, ist ja schon interessant. Und andererseits könnte man sich natürlich vorstellen, dass es vielleicht einer der Faktoren ist, aus denen er dann eben einer derjenigen war, nach denen auf die sich nach diesen Ereignissen in diesem Spiel gegen den BFC Dynamo die Maßnahmen konzentriert haben, oder?
Das ist möglich einerseits. Ich weiß einfach nur nicht, ob er schon damals mit dieser Frau zusammen war oder ob die Ehe später, also ob die später zusammengekommen sind nach der Haftstrafe. Deswegen kann ich dir das nicht sagen, weil das war eine Aussage von ihm von 2014. Und das kann sein, dass er, das kann sein, dass es so ist, wie du sagst. Es kann aber auch sein, dass er die Frau einfach später kennengelernt hat.
Ach so.
Insofern, das weiß ich nicht. Als Einordnung für diese Strafe hilft vielleicht noch ein Brief von Erich Mielke. Der Minister für Staatssicherheit hatte sich beim DTSB, also Deutschen Turn- und Sportbund, Chef Manfred Ewald, über diffamierende Schmähungen der Union-Fans beschwert, die das Team des BFC Dynamo als Mörder bezeichnet und nieder mit der Bullenelf gerufen hätten. Und das sei durch Union-Spieler begünstigt worden, die ihre BFC-Gegenspieler als Stasi-Vieh und Dynamo-Schweine bezeichnet hätten. Ich sag mal so, es gibt so einen leichten Zusammenhang in der Gleichheit der Worte, die da angeblich gefallen sein sollen. Aber das ist jetzt einfach nur über Bande. Ja? Also einen direkten Zusammenhang kann man da jetzt nicht nachweisen, per Akte, jedenfalls bisher nicht. Aber ich würde sagen, wenn sich Erich Mielke da beschwert bei Manfred E. Aber das ist jetzt einfach nur über Bande, ja. Also einen direkten Zusammenhang kann man da jetzt nicht nachweisen, per Akte, jedenfalls bisher nicht. Aber ich würde sagen, wenn sich Erich Mielke da beschwert bei Manfred Ewald, und das ist ja schon dann so die ganz obere Linie der Staatsführung, dann dürfte das halt nach unten durchgereicht worden sein und in dem Fall dürfte an Klaus Korn auch ein Exempel statuiert worden sein. Hm. Günter Mieles sagte später über das Urteil, das war ein politisches Urteil, zumal die gehässigen Beleidigungen durch die Dynamo-Spieler ungeahndet blieben. Einzelne Spieler und Funktionäre von Union erhielten zusätzlich Missbilligungen und Verwarnungen, aber die Laufbahn von Klaus Korn war brutal beendet worden. Laut Miles hätten sich übrigens die BFC-Spieler später für ihre Aussagen entschuldigt. Er sagt, sie seien von der BFC-Leitung dazu gedrängt worden. Am Beschluss änderte sich jedoch nichts. Das war politisch bedingt. Man konnte sich nicht dagegen wehren. Und Meinhard Öns, der das 1:0 in dem Spiel geschossen hatte, sagte zu der Verhandlung, für Klaus und uns ist eine Welt zusammengebrochen. Der Verhandlungsführer, also Karl-Heinz Benedikts, war für seine Schärfe bekannt. Die Argumentation war sehr einseitig, Widerspruch konnte nicht eingelegt werden. Das war der krasseste Fall der Einflussnahme in meiner Laufbahn. Das wurde von den Zeitungen totgeschwiegen. An diese Thematik traute sich kein Journalist mehr ran. Das ist natürlich logisch, wenn man weiß, dass die Zeitungen alle der also direkt oder indirekt irgendwie der Einflussnahme der Staatsführung und der SED standen, dass sie kein Journalist da jetzt irgendwie eine Riesengeschichte draus gemacht hat und schon gar nicht in die Richtung, was ist da jetzt wirklich passiert und so. Und das war so das Verfahren. Wie ging es mit Klaus Korn danach weiter? Das ist vielleicht eine interessante Frage. Der erzählt so ein bisschen, Klaus Korn arbeitete weiter im Kabelwerk Oberspree, wurde aber nach eigener Aussage von der EDV in den Vertrieb versetzt und nach einem halben Jahr wechselte er zum Kombinat Werkzeugmaschinenbau 7. Oktober und wurde dort, dann nach Ablauf seiner Sperre, wurde er dort Spielertrainer bei der BSG Motor Weißensee, wo er auch vorher, bevor er zum TSC und zur Union dann quasi gekommen ist, auch schon gespielt hatte. 1975 beendete das Ministerium für Staatssicherheit den Operativvorgang und hörte damit vorerst auf, Klaus Korn gezielt zu überwachen. Also das heißt, die haben ihn 5 Jahre wirklich komplett überwacht. Am Anfang, als er die Dienststelle gewechselt hatte, hatten sie gar keinen IM, der irgendwie da auf ihn angesetzt werden konnte, weil sie dort in der Abteilung niemanden hatten. Das ist auch interessant, ehrlich gesagt. Und im Fazit steht dann drinne, er sei während der gesamten Zeit seiner operativen Beratung in politischer Hinsicht nicht negativ in Erscheinung getreten. Also er war wirklich sehr vorsichtig gewesen und nochmal, die Nummer mit dem Gefängnis sollte man wirklich nicht vergessen. Er hatte auch keine andere Wahl letzten Endes. Spielte er noch bei Kabelwerk Oberspree, also bei KWO, und stieg mit dem Club sogar in die DDR-Liga auf, also in die zweite Liga, und hat 79-80, also dann schon im fortgeschrittenen Fußballeralter, so mit, was ist das, 37, 38 Jahren, auf dem heutigen Mellowpark-Gelände, also gegenüber von der Alten Försterei gespielt. Und Klaus Korn spielte, das ist auch interessant, trotz Vereinsausschluss immer wieder auch für die Traditionsmannschaft des 1. FC Union Berlin. Und 1988, und das ist wirklich krass, trat er im Vorspiel des FDB-Finals an. Da war nicht Union, ich weiß gerade gar nicht, wer da im Finale war. Wahrscheinlich Karl Zeiss verloren gegen Dresden oder sowas. Irgendwas halt. In dem die Traditionsteams von Union und Jena zum 20-jährigen Jubiläum des Finals von 68 gegeneinander antraten. Also die Traditionsmannschaften. Und da hat er tatsächlich, war das im Stadion der Weltjugend? Kann schon sein. Nochmal gespielt. Was umso erstaunlicher ist, weil er nämlich 1988 danach wahrscheinlich, sonst hätte er da wirklich nicht spielen können, hat er einen Ausreiseantrag gestellt, nachdem seine Frau von einem Besuch in der Bundesrepublik nicht zurückgekehrt ist. Und am 8. November 1989 durfte er nach West-Berlin ausreisen. Also einen Tag vor dem Mauerfall. Wobei ich, das klingt jetzt immer so, im Nachhinein denkt man, ach Gott, dieser eine Tag oder so. Aber wir wissen ja alle, dass auch am 9. November und auch in der Zeit ringsherum überhaupt nicht klar war, wie sich irgendwas entwickeln wird und ob das jetzt dauerhaft ist, ob es die DDR weitergeben wird und so weiter. Also für ihn war das halt die Entlassung in die Freiheit, muss man so sagen.
Übrigens hast du fast recht gehabt, was das FDGB-Pokalfinale 1988 angeht. Es hat tatsächlich der erste, nicht der erste, der FC Karlsruhe Jena verloren, aber nicht gegen Dresden, sondern gegen Dynamo aus Berlin. Also
den BFC Dynamo. Okay. Gut. Also das ist jetzt so die gesamte Geschichte von Klaus Korn. Und ich hätte noch so ein bisschen so einen Anhang zum Thema Quellenlage. Weil das ist wirklich bemerkenswert in diesem Fall. Weil, oder ist er denn, du hast jetzt noch Fragen irgendwie zu dem Fall an sich?
Ich glaube nicht.
Okay. Es gibt nämlich in diesem Fall Klaus Korn eigentlich keine medialen Quellen, auf die man zurückgreifen kann. Der Fall wurde nicht begleitet, also auch nicht einseitig begleitet. Der wurde im Prinzip gar nicht begleitet.
Und also jedenfalls keine, die über das Spiel an sich hinausgehen.
Ja, also also die Verhandlung, also die richtig diese ganze Sportgerichtsverhandlung wurde nicht begleitet. sie wären natürlich auch nicht glaubwürdig gewesen, die Medien. Das kennen wir ja schon aus der letzten Episode, wie dann sowas behandelt wird. Und noch mal bemerkenswert ist, dass halt auch nach 89 im Prinzip sich Klaus Korn so weit zurückgezogen hat, dass es auch keine nennenswerten Interviews mit ihm gibt. Also ich habe keine gefunden. Und es gibt nur, also eine Person, die sich wirklich die Mühe gemacht hat und dann auch erfolgreich war, das alles irgendwie auszugraben. Das war Matze Koch für sein Buch Immer weiter ganz nach vorn über den ersten FC Union Berlin. Da hat er nämlich, also er hat nicht nur die Akte von Klaus Korn beim Ministerium für Stadtsicherheit bekommen, was viele Monate gedauert hat, sondern dort halt auch das Protokoll, aus dem ich vorhin zitiert habe, von der Sportgerichtsverhandlung gefunden. Denn normalerweise würde man ja vermuten, dass so ein Protokoll von so einer Sportgerichtsverhandlung beim Rechtsnachfolger des Deutschen Fußballverbands liegen würde. Das ist der Nordostdeutsche Fußballverband. Aber die haben, halte ich fest, keine Akten von diesen Sportgerichtsverhandlungen. Und das liegt daran, dass wohl der Vorsitzende Karl-Heinz Benedix die 89 alle mit nach Hause genommen hat.
Aha.
Nach irgendwo in der Nähe von Eisenach wohnt er.
Und dann kann ich da ja nächste Woche mal vorbeifahren vielleicht.
Das kannst du gerne machen. Also erstmal rauskriegen, ob er noch lebt. Weil Jahrgang 25, das geht da stramm auf die 100 zu. Und dann halt natürlich auch rauskriegen, was mit den Akten ist. Also ich würde vermuten, wenn er nicht mehr lebt, dann haben die Akten, sind die irgendwo auf dem Papiermüll gelandet, ehrlich gesagt. Und das ist tatsächlich.
Ja, oder liegen halt in irgendeinem Dachboden. Also.
Naja, ich glaube an diese Sachen so nicht mit dem Dachboden bei solchen Dingen. Aber also fahr mal vorbei, versuch mal Karl-Heinz Benedix ausfindig zu machen, ob er noch lebt, keine Ahnung. Und Matze Koch gebührt auch der Dank dafür, dass er den heute 77-jährigen Klaus Korn ausfindig gemacht hat und ihn hat interviewen können. Das ist Interview, also der hat, ich weiß nicht, wie viele Jahre Matze Koch an diesem Buch gearbeitet hat, das 2014 erschienen ist. Auf jeden Fall hat er schon vieles da fertiggestellt und kurz vor Redaktionsschluss kam dieses Interview noch zustande. Und das hat er dann noch mit reingenommen. Und bei Klaus Korn kann ich mir vorstellen, dass es für den zum Beispiel gar nicht so einfach ist oder gewesen ist, sich mit den Alt-68ern, also dieser ganzen Mannschaft von damals, die dann das Pokalfinale gewonnen hat, sich zu treffen. Weil, muss dir halt vorstellen, die erzählen dann halt von den guten alten Zeiten und stoßen darauf an, Bier trinkend und so weiter und so fort. Und für ihn waren die Zeiten halt einfach nicht gut. Das muss man so festhalten. Der wurde in auf dem Höhepunkt seiner Fußballlaufbahn mit 28 komplett gesperrt. Der war im Prinzip, so muss man es schon sagen, persona non grata. Und der selbst nach Ablauf der Sperre hätte der wahrscheinlich im Oberliga-Fußball keinen Verein gekriegt, der ihn da halt übernommen hätte. Weil der war ja noch komplett unter dieser Stasi-Überwachung. Und es war, und das ist das Bitterste, das war in der Mitte der besten Union-Saison überhaupt in der Oberliga.
Hm.
Also das ist wirklich krass. Also das war eine gute Mannschaft und der wurde da rausgerissen. Das ist echt brutal.
Jetzt wissen wir natürlich nicht, weil du diese Treffen angesprochen hast. Wir wissen natürlich nicht, ob da die Stimmung wirklich so ist, dass man von den guten Zeiten erzählt. Das wäre natürlich menschlich verständlich. Aber oft haben ja auch die wirklich dabei gewesen sind, auch nochmal eine andere Perspektive darauf.
Naja, die Treffen sind schon, also das sind ja quasi so Veteranentreffen und beim Bier. Ja. Insofern das jetzt nicht, also er ist wieder dabei, das kann man sagen.
Hm.
Also ich weiß nicht, seit wann er wieder dabei ist, aber er war zwischendurch halt nicht dabei. Und ohne Matze Koch wissen wir halt, und deswegen nochmal der Riesendank, wissen wir von dieser Geschichte eigentlich nur die groben Fakten, und aber nicht die Details zu dem Fall. Und ich muss auch sagen, ich habe mit Matze nochmal zu dem Thema telefoniert, ein bisschen, und für ihn war das auch so eine der spannendsten Recherchen an dem Buch. Mhm. Ich glaube, spannender wäre nur noch gewesen, rauszukriegen, wer wirklich die Bürgschaft 93 gefälscht hätte oder nicht. Also wer das wirklich war, das ist ja bis heute auch nicht klar.
Ja gut, und es gibt natürlich schon noch ein paar spannende Lebensläufe aus dieser Zeit auch.
Aber von der Recherche.
Aber,
also er hat ja auch mit Karl-Heinz Benedix telefoniert gehabt, sonst der sich an den Fall Klaus Korn überhaupt nicht erinnern konnte. Aber es wurden einige Spieler, also Klaus Korn ist nicht der einzige Spieler, bei weitem nicht, der so eine Sperre bekommen hat und dem die Karriere beendet wurde. Es gab einige Spieler wurden ja auch verhaftet und so weiter und so fort. Also er hat wirklich, im Nachhinein muss man sagen, durchaus Glück gehabt.
Ja. Also dass man sich da in 35 Jahren nicht an einen einzelnen Fall erinnert, vor allem wenn man irgendwie eine Herangehensweise an die ganze Sache hat, die man überhaupt erstmal braucht, um diesen Job so lange zu machen, das wundert mich noch nicht mal. Ich weiß jetzt nicht, ob du das gerade schon gesagt hast und ich das jetzt gerade nicht erinnere, aber warum gibt's dann, wenn es die Akte insgesamt nicht gibt, dieses Protokoll, aus dem du ja vorhin zitiert hast?
Ja, das ist dieses Protokoll von der Verhandlung ist in der Stasi-Akte von Klaus Korn gewesen.
Ah ja, aber genau, stimmt, das hattest du vorhin genau, schon gesagt. Ja.
Aber es ist halt nicht irgendwie dort gewesen, wo man es vermutet hätte auf den ersten Blick.
Das wollte ich vorhin nämlich eigentlich fragen, wie man denn an diese Akte kommt. Also hat Klaus Korn die selber angefordert und dann zum Beispiel
die Stasi-Akte
zugänglich gemacht?
Die Stasi-Akte
ist die öffentlich einsehbar?
Also ja und nein. Das ist alles immer ein bisschen kompliziert. Für Personen der Zeitgeschichte können auch Journalisten, Historiker und so weiter und so fort Akten anfordern. Die werden dann zusammengestellt entsprechend, geschwärzt und so weiter. Und ihn zur Verfügung gestellt. Und Klaus Korn, das kann man jetzt einfach mal von ausgehen, als Oberliga-Fußballer und mit dieser Geschichte war eine Person der Öffentlichkeit, also ist dafür interessant und deswegen kann man das halt auch herausfordern. Ich glaube, die einzige Person, bei der die Akte nicht rausgegeben wurde, war Helmut Kohl, bei der Person der Zeitgeschichte. Aber bei ihm wurde das, ich weiß gar nicht, ob Klaus Korn selber diese Akte sich angeschaut hat oder nicht. Ich würde vermuten, wie viele eigentlich auch, dass er es nicht mehr gemacht hat, weil er mit dem Ganzen auch auf eine Art abgeschlossen hat. Er sagt aber auch, dass es immer wieder mal hochkommt. Also es ist wirklich, also ihm wurde, das muss man wirklich nochmal betonen, ihm wurde die beste Zeit seines Lebens kaputt gemacht.
Ja. Das ist tragisch.
Ja, ist es. Gut, aber auch das gehört zur Geschichte des ersten FC Union Berlin und ich finde halt, dass es nochmal so einen Gegenpol setzt zum einerseits zu dieser vielleicht ein bisschen witzig klingenden Geschichte mit Paul Zimmermann vom letzten Mal, also die gar nicht so witzig war, aber es die klang halt so ein bisschen so, weil es halt so, weil wir davon halt nur die offiziellen Statements aus dieser Berliner Zeitung hatten und die waren halt in diesem DDR-Sprech abgefasst, während das hier schon nicht mehr ganz so der Fall war. Hier hatte das wirklich harte Konsequenzen. Und was für mich nochmal auch tatsächlich interessant war, dass hier auch ganz klar zu sehen ist, dass diese Abneigung zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem BFC Dynamo, und damals gab es in 1. FC Union Berlin gerade mal 4 Jahre, dass die nicht auf allein auf sportlicher Konkurrenz oder sowas bestand, sondern dass das halt von Spielern über die Funktionäre und so weiter sich durchzog. Und wenn der Chef des Ministeriums für Staatssicherheit da so ein Schreiben verfasst, wo er sich darüber beschwert, dass seine Spieler, sein Verein da irgendwie so angemacht wird, dann zeigt das halt auch, wie hoch angesiedelt dieses Thema war. Und das man bis, also Leute, die mir heute noch sagen, sie können nicht verstehen, warum bis heute so eine Abneigung zwischen BFC Dynamo und Union gibt, dann würde ich sagen, lest mal diesen Fall und lest mal noch ein paar andere Fälle. Das hat hier nichts allein nur mit sportlicher Konkurrenz zu tun oder man bezieht hier aus der DDR Sachen, sondern das ist einfach eine Logik. Und wenn halt ein Verein wie der BFC Dynamo im Nachhinein sich wieder zurückbenennt und sich in diese Tradition setzt damit auch, dann muss man sagen, dann verstehe ich auch, dass es bis heute Bestand hat.
Und da ja auch keine anderweitig irgendwie großen Absatzbewegungen von dieser Tradition sichtbar sind. Und vor allem, wenn man so eine Geschichte liest, wo ein Spieler von Union davon betroffen ist und da so ein bisschen die Mechanismen beobachtet, nach denen da verfahren wurde, kann man sich ja auch gut vorstellen, dass das für viele andere Dinge, die so im Umfeld dieser Spiele passiert sind, vielleicht ähnlich geschehen ist. Also wenn halt zum Beispiel normale Fans sich eben ähnlich mit ähnlich wenig Sympathie im Umfeld dieser Spiele begegnet sind und natürlich auch da der Staat dann das geahndet hat, kann man vielleicht, also ist das vielleicht ein Fingerzeig, wie das dann auch da abgelaufen sein könnte und wie da auch ähnliche Repressionen und Ungleichbehandlung stattgefunden hat.
Ja, das hast du, glaube ich, in, warte mal, Folge 2, die Alexanderplatz-Krawalle von 1977, da hattest du das ja auch ein paar Mal erwähnt.
Genau.
Gut, dann war es das mit dieser Geschichte, Daniel, und wird Zeit für den Feedback-Hinweis-Blog, den überlasse ich gerne dir.
Ja, ihr schreibt uns relativ oft sehr interessante Kommentare, das ist toll, macht das bitte weiter. Entweder mit Einschätzungen, wie ihr die Geschichten so seht, die wir erzählen, oder auch mit Anmerkungen, weiteren Hinweisen oder auch unterschiedlichen Wahrnehmungen davon. Das ist immer sehr interessant, also schreibt gerne auf unserer Website und-niemals-vergessen-podcast.de Kommentare zu unseren Folgen. Ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen und da mit uns in Kontakt kommen. Und an der Stelle können wir gleich mal einen unserer Hörer loben und uns ganz herzlich bei ihm bedanken, nämlich Dominik aus Köln, der jetzt an diesem Länderspielpausenwochenende, das wir gerade haben, sich hingesetzt hat und unsere Episoden auf einem Zeitstrahl verortet hat. Also dass man in einem schönen Überblick sieht, welche Zeiten, welche Geschichten aus der Geschichte von Union wir eigentlich behandelt haben. Das war sehr toll und ist ganz frisch. Das könnt ihr euch anschauen. Aber egal, was für Hinweise ihr habt, also und was ihr so mit dem Podcast anfangt, lasst uns das gerne unter anderem auf diesem Weg wissen. Der Twitter-Account heißt @unv_podcast. Und natürlich könnt ihr uns auch ganz persönlich Feedback oder vor allem auch Themenvorschläge schicken. Und macht das dann bitte an unsere persönlichen E-Mail-Adressen. Die sind dann Daniel oder Sebastian @niemals-vergessen-podcast.de.
Danke, Daniel.
Und natürlich könnt ihr uns auch iTunes-Rezensionen schreiben.
Genau. Gerne, gerne. 5 Sterne immer wieder. Nochmal vielen Dank an Matze Koch für die wahnsinnige Quellenarbeit, die er hier geleistet hat. Ihr könnt ganz viel dazu in diesem Buch von Matze Koch nachlesen, was vor 5 Jahren erschienen ist. Aus meiner Sicht das umfangreichste und genaueste Buch über den ersten FC Union, was bisher erschienen ist. Und ich bin jedenfalls gespannt, Daniel, was du in 2 Wochen erzählst, wenn denn die Lausitzer Rundschau dich machen lässt.
Ja, die Chancen stehen, glaube ich, nicht ganz schlecht. Wir müssen nur mal schauen, wie das dann mit Aufnahmeterminen ist, weil ich dann in Zwickau sein werde. Mal schauen, ob wir das dann hinkriegen.
Angeblich soll es ja auch in Zwickau Internet geben.
Ja.
Wenn es das selbst hier auf dem Parkplatz in der Uckermark gibt, ja.
Ja. Gut. Aber wir wissen auch, wie weit du dich immer von deinem eigentlichen Domizil in der Uckermark bewegen musst, um zu dem Internet hinzukommen.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Auch dafür nochmal danke.
Ja, danke auch an die Telekom, die nicht bereit ist, mir einen Anschluss zu legen, obwohl der 5 Meter vorm Haus liegt, bis nicht ein Haus dort steht, ein festes Haus. Weil so geht das nicht. Sie könnten mir einen Festivalanschluss legen. Da habe ich gesagt, danke, für nichts. Gut, dann Daniel, bis in 2 Wochen und euch allen alles Gute.
Tschüss.